Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Wir leben in einer Welt, wo die Maschinen ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Und das ist die Sendung, die ihnen eine Stimme verleiht. Das ist live aus dem Cyberspace, das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Wir haben den 7. August 2012. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Wir senden heute ein Gespräch mit Martin Volk. Er ist Professor für Computerlinguistik an der Uni Zürich. Er beschäftigt sich mit der maschinellen Übersetzung. Die hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht und wird heute in vielen Gebieten produktiv eingesetzt. Zum Beispiel helfen die Computer bei der Übersetzung von Untertiteln für Fernsehsendungen. Der SAC braucht Übersetzungssystem für die Übersetzung von seiner Zeitschrift. Und bei der EU ist die maschinelle Übersetzung nicht mehr wegzudenken. Wir unterhalten uns darüber, wie die Fortschritte entstanden sind und was noch könnte auf uns zukommen. Wenn ihr die Sendung als Podcast hört, dann hört ihr jetzt das ganze Interview ungeschnitten und in voller Länge.
Martin Volk, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es geht um Sprache im weitesten Sinn, Sprachverarbeitung, Spracherkennung, maschinelle Übersetzung. Uh-huh. Also ein bisschen ein Rundumschlag, was die Forschung dazu sagt, was Computerlinguistik dazu sagt. Wir haben uns, habe ich noch extra nachgeschaut, zum letzten Mal am 28.11.2008 gesehen. Uh-huh. Und ich frage jetzt einfach ein bisschen salopp, was hat sich seitdem getan?
Also im Bereich der maschinellen Übersetzung ist sicher ganz deutlich zu sehen, dass mehr Übersetzungssysteme entstanden sind für viel mehr Sprachpaare und viel mehr Anwendungsgebiete. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir jetzt statistische maschinelle Übersetzungen betreiben und maschinelle Übersetzungssysteme sehr viel schneller hergestellt werden können, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Man kann heute ein Übersetzungssystem herstellen im Laufe von 4 bis 6 Wochen, wenn das sehr gut läuft, sagen wir 3 Monate als zeitlicher Rahmen für die Erstellung eines Übersetzungssystems.
Also kann man sich das vorstellen, dass Technik da existiert und dann, dass man einfach so, es muss parametrisieren für eine bestimmte Sprache oder ein Sprachpaar oder ein Einsatzgebiet?
Ja, parametrisieren ist nicht ganz das Richtige. Was man ja braucht, sind bestehende Übersetzungen, Humanübersetzungen, in großer Anzahl, die man für ein maschinelles Lernverfahren benutzt. Denn statistische maschinelle Übersetzung ist ein Recyclingverfahren und macht eine Wiederverwendung von bestehenden Humanübersetzungen. Und deshalb braucht es große Mengen für das jeweilige Sprachpaar. Aber wenn man die hat, dann kann man sehr schnell neue Übersetzungssysteme herstellen.
Kann man sagen, ist das einfacher geworden, weil es einfach mehr Daten gibt, Text in digitaler Form, weil Google und andere ganze Bibliotheken digitalisieren, dass man dann auch sagen kann, da hat man dann Text in gewissen Sprachen, die man vorher nicht hatte, wo man einfach zu anderen Sprachen zusammen tun und dann die Sprachbar so überkommt.
Ja, also Googles Digitalisierungsbemühungen helfen natürlich dann nur, wenn wirklich Übersetzungen digitalisiert werden. Mhm. Also es ist ein kleiner Vorteil, auch wenn man monolinguale Daten in großer Anzahl hat, aber das Wichtigere sind wirklich übersetzte Daten. Und die liegen natürlich jetzt vermehrt elektronisch vor oder fast ausschließlich elektronisch vor. Jeder, der heutzutage einen Text übersetzt, macht das mit dem Computer. Und diese Texte können dann weiterverarbeitet werden, um statistische Übersetzungssysteme zu erstellen. Mhm.
Müssen die in einer bestimmten Form vorliegen oder kann man da einfach nehmen, was man gerade so findet, egal ob Word-Dokument oder muss man die noch so ein bisschen aufbereiten, dass sie dass sie dann auch taugen für, zur Analyse.
Genau, also Word-Dokumente sind denkbar ungeeignet. Ja. Man braucht die Dokumente in Textform, sodass man, also wenn man Word-Dokumente hat, sie zunächst einmal konvertieren muss, dass man alles in Textform hat, im Textformat hat.
Also reiner Text.
Reiner Text.
Ja.
Und dann kann man die weiter verarbeiten.
Der Clou ist da aber immer noch eigentlich ein statistisches Verfahren, dass man da eben, wenn man sehr viel Text hat, dass man dann einfach die statistischen Zuordnungen, was wird wie übersetzt, einfach kann verfeinern. Und da hat es nicht in dem Sinn technologisch, dass man in der letzten Zeit eine völlig neue einen Algorithmus oder eine Methode entdeckt hätte, um also die maschinellen Übersetzungen anzugehen.
Nein, das ist genau das, dass wir die automatische Entsprechung statistisch berechnen. Das Verfahren ist in den Grundzügen eigentlich seit 15 Jahren bekannt, aber es ist erst in den letzten Jahren verbessert worden, effizienter gemacht worden und es ist eigentlich jetzt erst erkannt worden, was man damit alles machen kann. Und deshalb hat sich das auch in den letzten Jahren nochmal verstärkt. Unter anderem auch dadurch, dass die Europäische Union in großem Stil Forschungsprojekte im Bereich der maschinellen Übersetzung gefördert hat.
Mhm. Würdest du sagen, dass sich jetzt der Ansatz, eben der statistische Ansatz, quasi als Beste durchgesetzt hat, der gewonnen hat in der Überlegung, wie geht man also maschinelle Übersetzungen an und so die anderen Verfahren, eben wirklich die Grammatik ausbeindeln, bis eben, dass man herausfindet, eigentlich, wie die Struktur hinter der Sprache funktioniert, dass man den aufgegeben hat oder ist der immer noch da? Könnte der wieder mal auftauchen?
Er ist immer noch da. Insbesondere natürlich für Sprachpaare, für die es wenig Humanübersetzungen gibt. Denn man braucht wirklich große Mengen und wenn man nur drei Texte von Sprache A nach Sprache B vorliegen hat, dann kann man nicht mit statistischen Verfahren arbeiten. Wir arbeiten zum Beispiel an einem Übersetzungssystem von Spanisch nach Quechua. Quechua ist eine Sprache in Südamerika, die immerhin 10 Millionen Sprecher hat, für die es aber wenig geschriebenes Material gibt, sodass man da nicht mit statistischen Ansätzen arbeiten kann. Und da ist dann der regelbasierte Ansatz durchaus angebracht, die einzige Alternative. Und für alle anderen Sprachen, für die es große Mengen Übersetzertexte gibt, hat sich das statistische Verfahren durchgesetzt, weil man eben sehr schnell Übersetzungssysteme bauen kann. Und wir versuchen eigentlich, die linguistische Information auf der eine oder andere Art und Weise in die Systeme zu integrieren. Es stellt sich aber als erstaunlich schwierig heraus, da deutliche Verbesserungen zu erzielen.
Aber was liegt das? Weil es einfach das Problem komplexer ist, als dass man es denkt, ist die Hardware noch nicht da, wo sie sein sollte, oder ist man da einfach mit den Verfahren noch nicht so fein, wie man müsste sein?
Also an der Hardware liegt es sicher nicht. Es ist ein Problem, zwei ganz unterschiedliche Ansätze so zu integrieren, dass man eine Verbesserung da herausbekommt. Und ich glaube, da haben wir einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden, obwohl es schon hunderte von Versuchen gegeben hat. Mhm. Es ist dann auch sehr schwierig, die statistischen Verfahren wirklich zu verbessern, denn sie sind ganz gut. Und über dieses Niveau hinauszukommen, ist einfach sehr kompliziert und sehr komplex.
Mhm. Dann, wir haben es vorher schon gesagt, bevor der Rekorder gelaufen ist, darum sage ich es jetzt nochmal. Es gibt ja inzwischen auch so, eben für den ganz normalen Besitzer von einem iPhone, von einem Smartphone, Möglichkeit, maschinelle Übersetzung zu betreiben mit seinem mobilen Gerät. Und zwar, ja, also auch das, was immer so der heilige Gral von den Computerlinguisten ist. Also man redet in einer Sprache sein Gerät ein und hört dann, dann rechnet es ein bisschen und dann kommt zu dem Gerät aus das, was man gesagt hat, im Idealfall genau das, in einer anderen Sprache. Und da gibt es so eine App, die heisst Say Hi. Mein Kollege Zedi hat sie gebraucht und hat gesagt, er, also das Gefühl nach dem Umspielen, die hat so eine Trefferquote von um die 90%. Sie macht zum Teil komische Fehler. Also so, das Wort App hat sie nicht erkannt und hat sie irgendwie anders übersetzt. Aber sonst, also so normale Konversation oder nach der Sprache oder nach der Straßfrage irgendeiner Sprache hat funktioniert. Was ist da? Warum hat jetzt da ein Durchbruch oder hat ein Durchbruch stattgefunden? Zuerst mal so gefragt.
Ja, wir wissen da nicht so viel über das System, haben das ja nicht selber gebaut. Es hat den Eindruck, dass da ein großer Schritt nach vorne geschehen ist. Die Kombination auch von automatischer Spracherkennung mit maschineller Übersetzung und dann der Sprachgenerierung in der Zielsprache, der gewünschten Sprache, scheint jetzt da sehr gut integriert zu sein. Was genau dahinter steht, wissen wir nicht. Auch wir hatten den Eindruck, dass es überraschend gut funktioniert. Es ist klar, dass die eigentliche Übersetzung nicht auf dem iPhone selber stattfindet, sondern auf dem Server irgendwo im Hintergrund. Das heißt, man muss natürlich in dem Moment dann online sein, um diese Übersetzung zu machen. Aber ja, das ist ein großer Fortschritt offensichtlich, der dort geschehen ist.
Hast du eine Ahnung, auf was der beruht? Hat der einfach damit zu tun, dass man, ja, durch das, dass man jetzt auch so ein Mobiltelefon hat, wo wahrscheinlich ein gutes Mikrofon hat, wo wahrscheinlich auch schon einiges an Technik reingesteckt worden ist, dass man eben zum Beispiel die Sprache, wenn man das irgendwo braucht, wo es Umgebungslärm hat, das schon mal rein ja, die Sprache, wie sie das Gerät hier kommt, wie sie dann kann zerlegt werden, schon mal besser ist, als was man früher so mit diesen Headsets hat. Oder was würdest du, wo würdest du da vermuten, dass, oder ist es so ein bisschen überall einfach besser geworden, dass alle Komponenten aufgerückt haben, dass es so jetzt wie Grundlage einfach solider ist, dass man so ein System kann drauf bauen?
Ich glaube, dass wirklich an allen Enden es ein bisschen besser geworden ist und dass das zu einem insgesamt verbesserten Ergebnis geführt hat. Was jetzt genau der Ausschlag gegeben hat, dass insbesondere auch die Übersetzung da besser geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Also du hast du eine Vermutung, was die für Methoden einsetzen? Oder denkst du, das ist auch, das sind Techniken, die man kennt? Das ist nichts revolutionär Neues, nicht irgendwie eine tolle neue Technologie, sondern das sind bekannte Versatzstücke, die einfach jetzt besonders gut integriert worden sind.
Genau, ich glaube, dass es das ist, weil wenn sie wirklich dort etwas revolutionär Neues gemacht hätten, wäre das auch an anderen Orten schon aufgetaucht. Das ist jetzt wirklich speziell für diese Anwendung optimiert und integriert worden und hat dadurch diesen Effekt erzielt, glaube ich.
Dann wäre das aber auch denkbar, dass man das könnte da an der Uni Zürich also nachbauen und ähnliche Systeme. Sind da schon dran, so ein System aufzubauen?
Also wir halten uns ja weiterhin von der gesprochenen Sprache fern, weil das ja die Kollegen an der ETH machen und beschäftigen uns immer mit geschriebener Sprache. Aber ja, wir haben natürlich verschiedene Projekte im Bereich der maschinellen Übersetzung. Wir arbeiten weiterhin an Übersetzungssystemen für Film- und Fernsehuntertitel im Rahmen eines EU-Projektes. Wir arbeiten an einem Übersetzungssystem für den Schweizer Alpenclub, wo wir Alpinismustexte von Deutsch nach Französisch und umgekehrt übersetzen. Wir arbeiten zusammen mit einer Firma in Lenzburg, wo es darum geht, Fehlerberichte von deren Softwareprodukt von Deutsch nach Englisch zu übersetzen. Und wir haben ein weiteres Projekt mit einer Firma in Baden, wo es um Texte aus dem Bereich Automobilindustrie geht, die wir von Deutsch nach Französisch, von Deutsch nach Italienisch übersetzen. Also eine ganze Palette von Anwendungen, wo wir Übersetzungssysteme für spezifische Textsorten und für spezifische Partner herstellen.
Wir haben ja das letzte Mal beim Podcast darüber geredet, eben über die Übersetzung der Untertitel. Mhm. Du hast gesagt, das Projekt geht weiter. Was hat sich da, hat sich das einfach bewährt in dem Sinn, dass man Fehler verbessert oder die Übersetzungsleistung oder den Durchsatz vergrößert, oder hat es auch sonst noch Erweiterungen gegeben von dem Projekt?
Das Projekt, an dem wir damals gearbeitet haben, ist abgeschlossen worden, so dass die Untertitelfirma, mit der wir zusammengearbeitet haben, diese Übersetzungssysteme zwischen den skandinavischen Sprachen, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch und auch von Englisch nach Schwedisch im praktischen Einsatz hat. Pro Tag zwischen 12 und 15 Fernsehprogramme damit übersetzt, die noch nachbearbeitet werden. Und da hat sich wenig getan. Wir machen mittlerweile mit 4 anderen Untertitelfirmen in einem Projekt mit, wo es darum geht, das jetzt zu verallgemeinern und für weitere Firmen verfügbar zu machen. Und die große Herausforderung, an der wir auch mitarbeiten, ist, dass wir eigentlich herausfinden möchten, wie ein Übersetzungssystem für eine gegebene Übersetzung, für einen übersetzten Satz, auch Konfidenzwerte liefern kann. Das heißt, das System selber soll sagen, bei dieser Übersetzung bin ich mir sicher, dass ich das gut und richtig hingekriegt habe. Und bei dieser Übersetzung hier bin ich mir ganz unsicher, ob das in Ordnung ist. Möglicherweise konnte ich das nicht gut übersetzen. Und das darzustellen auf einer Skala von 0 bis 1, dass man die schlechtesten Übersetzungen gar nicht liefert, das ist eine große Herausforderung, die eine große praktische Relevanz auch haben wird, wenn es uns gelingt, das zuverlässig zu berechnen.
Das Projekt mit dem Alpenclub, warum genau das? Was bietet sich dort an?
Der Alpenclub hat den großen Vorteil, dass er seit 50 Jahren das Jahrbuch in Französisch und Deutsch herausbringt, übersetzt herausbringt, sodass es da eine große Menge von Humanübersetzungen gibt, auf die wir aufbauen konnten. Wir haben die Texte digitalisiert und haben daraus Übersetzungssysteme gebaut, von Deutsch nach Französisch und in der umgekehrten Richtung. Und die können jetzt benutzt werden, um die aktuelle Monatsausgabe der Alpen zu übersetzen oder diese Übersetzung zu unterstützen.
Hat das auch damit zu tun, dass immer so ein bisschen, was Wortschatz angeht, was Formulierungen angeht, dass das relativ, stelle ich mir vor, vielleicht tue ich den Leuten Unrecht, aber relativ trocken ist und ähnlich und nicht mal eben literarisch ausschweifend, sondern immer relativ nüchterne Sprache und dass sich darum eignet?
Ja, das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass zumindest die Terminologie, der Fachwortschatz überschaubar ist dort. Das ist schon groß, aber der Eispickel heißt immer noch Eispickel. Und von daher, ja, es bewegt sich in einem abgegrenzten Rahmen. In den 60er und 70er Jahren haben noch viele Leute selber Beiträge geliefert an den Alpenclub, sodass dort, glaube ich, eine relativ große Bandbreite auch von Formulierungen da war. Jetzt in den letzten Jahren ist das ja ein professionelles Redaktionsteam. Ich glaube, jetzt sind die Texte schon ähnlicher und gleichförmiger. Das macht sie für die Übersetzung natürlich auch noch besser geeignet. Aber der größte Vorteil ist eben, dass es relativ viel übersetztes Material gibt aus den letzten 50 Jahren, was wir zum herstellende Systeme benutzen können.
Kann man aber wahrscheinlich sagen, trifft heute schon für relativ viel Gebiet zu, dass man eben so im Fachgebiet, dass man inzwischen in den letzten Jahren relativ viel Text angehäuft hat, dass es auch so einen gewissen Fachwortschatz hat, dass sich die Sprache, sagen wir, immer in überschaubaren Bandbreiten bewegt, dass es nicht einmal extrem sachlich und dann wieder poetisch ist. Und kann man sagen, da ist schon das Potenzial für die maschinellen Übersetzungen in der letzten Zeit sehr viel grösser geworden.
Ja, ich glaube, das stimmt, das trifft zu, dass durch die Art und Weise, wie auch professionell geschrieben wird, die Bedingungen sich verbessert haben für die automatische Übersetzung.
Gibt es dann auch zunehmend Leute, die euch da Türen einrennen, die sagen, ja, wir würden gerne so ein System aufsetzen. Kann man das auch, wie soll ich sagen, wenn da jemand kommt, wird da auch der Initialaufwand kleiner, dass man dem das selber kann überlassen kann, oder muss man da immer noch relativ viel von Hand anpassen, oder anders gefragt, wie weit ist man von einem kommerziellen System weg, wo man einfach den Leuten so kann verkaufen und dann vorwerken die selber damit?
Ja, das in die Richtung bewegen wir uns. Es ist, der Initialaufwand wird kleiner. Wir arbeiten momentan immer noch an einigen Bereichen, wo man wirklich Spezialisten braucht, um gewisse Parameter zu optimieren bei diesen Systemen. Aber ich glaube, dass wenn wir nochmal 5 Jahre weiter sind, es Systeme geben wird, die man wirklich den Leuten verkauft und sagt, wenn ihr 1 Million Sätze habt, die ihr übersetzt habt, dann könnt ihr die dort hineinstecken und dann habt ihr euer eigenes Übersetzungssystem selbst hergestellt. Ich denke, es wird in diese Richtung gehen und ich weiß, dass einige Firmen bereits an solchen Systemen arbeiten. SmartMate heißt, glaube ich, ein Produkt, das in England in genau diese Richtung zielt.
Das, was ihr macht, das hat noch keinen kommerziellen Namen, dass man könnte sagen, das kann man kaufen, mieten, sondern das ist immer noch handadaptiert. So.
Das ist immer noch handadaptiert und ich will nicht sagen, da leben wir von, aber da haben wir noch einen Vorteil. Es ist auch so, dass im Eingabeformat muss man auf bestimmte Sachen achten, dass bei der Berechnung der Entsprechungen gibt es immer mal wieder Probleme. Also sprachübergreifenden Entsprechungen gibt es immer mal wieder Probleme, die man nachkorrigieren muss, wo man Sachen einstellen muss. Und das ist nicht für den Laien geeignet. Da muss man sich mit Sprachverarbeitung prinzipiell auskennen. Und dann kriegt man natürlich als Laie zunächst mal so ein Basissystem, das man dann ja nicht verbessern kann. Und wir können immer noch ein paar Prozentpunkte rausholen, weil wir diesen und jenen Zusatzschritt noch kennen, den man noch einbauen kann.
Mhm. Du hast gesagt, so etwa 1 Million Sätze müssten vorhanden sein. Dann sprachbar, was gibt es da alles, was rätoromanisch wird, wahrscheinlich schwierig in der Schweiz, aber so Deutsch, Französisch, Italienisch, Deutsch-Italienisch könnten da das abdecken, Deutsch, Englisch oder alle Landessprachen zu Englisch.
Also prinzipiell können wir von jeder Sprache in jede Sprache übersetzen, wenn es genügend human übersetztes Material für dieses Sprachpaar gibt.
Also auch von exotisch nach exotisch.
Genau, auch von maltesisch nach estisch.
Ja.
Es ist aber klar, dass Sprachen, die sich ähnlich sind, bessere Übersetzungsergebnisse erzielen. Das heißt, wenn ich von Schwedisch nach Norwegisch übersetze, 2 Sprachen, die sehr eng beieinander sind, bekomme ich ein besseres Übersetzungsergebnis, wenn alle anderen Parameter gleich sind, als wenn ich von Deutsch nach Chinesisch übersetze.
Hat das damit zu tun, dass einfach der es übersetzt hat, weniger muss interpretieren, wie der Satz richtig, also ich nehme an, wenn man von Deutsch auf Chinesisch übersetzt, dann hat man vielleicht, wenn man zwei Übersetzer hätte, könnte das Resultat durchaus unterschiedlich lauten, aber von Schwedisch auf Norwegisch, so bei normalen Sätzen, in Anführungszeichen, kämen vielleicht zwei Übersetzer wahrscheinlich auf ein sehr ähnliches Resultat. Kann man das ein bisschen so begründen?
Bin nicht sicher, ob das mit Beispiel mit zwei Übersetzern so gut gewählt ist. Ich glaube, auch von Schwedisch nach Norwegisch kann man sehr variantenreich übersetzen, sodass also auch zwei Übersetzer nicht immer so die gleiche Übersetzung wählen würden. Es liegt eher daran, dass zum Beispiel die Wortstellung zwischen Schwedisch und Norwegisch sehr ähnlich ist, während sie zwischen Deutsch und Chinesisch ganz anders ist. Dann kommen so Sachen hinzu, dass bestimmte Ausdrücke, Formulierungen wählt man zwischen romanischen Sprachen, Französisch, Italienisch, Spanisch ähnlich. Die sind aber dann zwischen Deutsch und Chinesisch, muss man das ganz anders ausdrücken. Und das macht natürlich dann Probleme für die automatische Übersetzung. Aber immer dran denken, es ist ein Recyclingverfahren. Wir haben Fälle gesehen, wo sehr idiomatische Formulierungen, wir hatten sowas wie "he's out of his mind", wunderbar automatisch übersetzt wurde mit "er ist vollkommen durchgeknallt". Mhm. Weil das irgendwo im Trainingsmaterial schon einmal so oder ähnlich gesehen wurde und ja, das perfekt wiedergegeben wurde bei der Untertitelübersetzung.
Also wenn es etwas eins zu eins so vorkommt in der Übersetzung, dann nimmt das System das auch und glaubt dann deren Übersetzung oder würde es dann immer noch mal das irgendwie verifizieren und sagen, es könnte irgendwie ironisch gemeint sein oder es könnte irgendwie so einen speziellen Einsatz sein oder irgendwie etwas aus dem Kontext sein, dass man dem nicht vertrauen darf?
Kontext wird momentan nicht einbezogen außerhalb des Satzes. Ja. Also jeder Satz oder jede Übersetzungseinheit wird für sich alleine betrachtet. Was davor und danach kommt, wird nicht berücksichtigt. Ich sage bewusst Übersetzungseinheit, weil wir beispielsweise bei den Untertiteln nicht einzelne Sätze übersetzen, sondern einzelne Untertitel. Mhm. Ein Untertitel kann unter Umständen zwei Sätzen bestehen, es kann auch nur ein halber Satz sein und es wird aber einfach immer untertitelweise übersetzt und das kann in anderen Anwendungen ähnlich sein. Aber typischerweise wird von Satz nach Satz übersetzt und da wird nicht berücksichtigt, was im Satz vorher oder nachher gekommen ist.
Wenn man sich so überlegt, für welche Einsatzgebiete konkret könnte es dann funktionieren? Also so Fachtext kann man vorstellen, irgendwie juristische Sachen, medizinische Sachen, wäre das denkbar? Bei den Untertiteln, dort hat man ja eigentlich, ich weiß nicht, ob man das darf als literarische Textform bezeichnen, aber es geht da so ein bisschen zumindest in fiktionale, es ist ja fiktionale Geschichte hinter meistens, ausser wenn es ja, Dokumentarsachen wären oder so. Aber kann man sich dann auch vorstellen, dass man dann das zur Beschleunigung von Literaturübersetzungen braucht? Du schüttelst den Kopf. Nein, dort hört es auf. Was unterscheidet dann Literatur von Untertiteln?
In erster Linie ist der große Unterschied, dass Untertitel kurz sind. Untertitel sind kurze textuelle Einheiten, die eine Maximallänge haben von 74 Zeichen. Mehr bringt man nicht auf den Bildschirm und das ist ein Riesenvorteil. Und dementsprechend sind Untertitel auch von demjenigen, der den in der Ausgangssprache hergestellt hat, das ist ja ein humaner Prozess, typischerweise vereinfacht. Es ist ja nicht der gesamte Dialog, der in dem Untertitel drin ist, sondern es ist eine vereinfachte Repräsentation des Dialogs, die im Untertitel drin ist. Wenn wir jetzt im Gegensatz dazu an Literatur denken, da können Sätze komplex sein, sie können geschachtelt sein, sie können elliptisch sein. Alles das geschachtelt und elliptisch, komplex, versucht man bei Untertiteln zu vermeiden, weil sie sind nur kurz am Bildschirm, sie müssen ganz kurz und ganz schnell eine Nachricht transportieren. Mhm. Von daher sind Untertitel viel besser als allgemeine Literatur für maschinelle Übersetzung.
Haben Sie dann dort Erfahrungen gesammelt, für welche Genres das besser funktioniert als für andere? Also ich kenne das skandinavische Fernsehen nicht so, aber ich nehme an, die haben wahrscheinlich Spielfilm-amerikanische, sie haben amerikanische Sitcoms, sie haben wahrscheinlich auch amerikanische Shows wie Opera oder so. Und sie haben hoffentlich auch irgendwelche dokumentarischen Sachen oder Nachrichtensendungen, Dokumentarfilme, so Sachen. Kann man dort irgendwie sagen, gibt's Sachen, wo es sehr gut funktioniert, wo man es einfach quasi durchlaufen lassen, die Untertitel, und gibt es andere inhaltliche Einheiten, wo man mehr muss nachkorrigieren?
Ja, das haben wir genau angeschaut. Und da zeigt sich, dass alles das, was hochgradig repetitiv ist, was immer wieder kommt, natürlich gut funktioniert. Mhm. Und da haben wir festgestellt, dass die Sitcoms beispielsweise recht gut für die maschinelle Übersetzung geeignet sind, obwohl da teilweise mit Wortspielen gearbeitet wird, obwohl da mit Wortwitz gearbeitet wird. Aber das ist so wiederholend, dass wir die deutlich besser übersetzen können als Dokumentarfilme. Dokumentarfilmen kommt immer wieder Fachvokabular. Wir haben uns einen Dokumentarfilm angeschaut für eine Oldtimer-Beschreibung. Und da waren die Ergebnisse deutlich schlechter als in einer Soap Opera. Ich glaube, die war aus dem Krankenhausbereich, wo wir recht gute Ergebnisse hatten.
Und das, obwohl es ja in so einer Sitcom häufig auch Ironie drin hat, ja, oder so Anzüglichkeiten, Innuendo, wie man das, glaube ich, im amerikanischen Englischen nennt. Über so Sachen sind ja dann genau die Sachen, wo man eigentlich denkt, da stolpert der Computer drüber, weil er versteht es nicht. Er weiss nicht, dass jetzt da irgendwie das eine gesagt worden ist, aber es ist irgendetwas unter der Gürtellinie gedacht gewesen. Und wird das damit abgefangen, dass dann das der Übersetzer vielleicht oder der, wo die ersten Untertitel schon mal gemacht hat, der hat dann das abgefangen, kann man das so sagen, oder?
Nein, das glaube ich nicht, sondern an dem Punkt werden wir immer scheitern, mhm, wenn wir das noch nicht gesehen haben. Aber der Rest von dem Material ist so repetitiv, dass wir insgesamt bei diesen Fernsehprogrammen besser abschneiden als bei den Dokumentarfilmen. Wir schauen jetzt sozusagen 1000 Untertitel an, die wir übersetzt haben. Von denen haben wir einige sicher grotesk falsch übersetzt, aber wir haben viele richtig und gut übersetzt. Und da ist einfach das Material so, dass es sich da viel mehr wiederholt als bei einer Dokumentarserie, wo wir dann insgesamt am weniger von den 1000 Untertiteln korrekt übersetzen können. Mhm. Mhm. Das ist ein bisschen gegen die Intuition und eine interessante Entdeckung. Mhm. Eine andere, vielleicht noch Episode, die da sehr interessant ist, wir haben auch verglichen, wenn man untertitelweise übersetzt, wie ich es eben gesagt habe, dass man also halbe Sätze nimmt und auch Untertitel nimmt, in denen zwei Sätze drin sind, wirklich von einem Untertitel zu dem nächsten übersetzt, dass man dann etwas bessere Ergebnisse erzielt, als wenn man satzweise Untertitel, mhm, übersetzt. Und das hat damit zu tun, wir haben also insbesondere die Untertitel angeschaut, wo ein Satz über mehrere Untertitel geht. Wo er also in einem Untertitel anfängt, dann gibt es Pünktchen, 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 im nächsten Untertitel geht er weiter, wird dann abgeschlossen. Und man würde erwarten, ja, wie kann das sein, dass, wenn man jetzt so halbe Sätze übersetzt, dass das besser ist, als dass man ganze Sätze übersetzt. Aber der Punkt ist, dass derjenige, der den Untertitel hergestellt hat, den Bruch zwischen dem ersten und dem zweiten Untertitel an einer guten Stelle im Satz macht, sodass sowohl der erste Untertitel als auch der zweite Untertitel für sich alleine irgendwie verständlich sind. Und dieser Bruch ist eine interessante Stelle für die Übersetzungssystem, weil es weiß dann, jetzt muss ich erstmal bis hierhin übersetzen und dann jetzt diesen zweiten Teil. Das heißt, es sind in sich abgeschlossene Teile eigentlich, die auf diese Art und Weise dem System verfüttert werden. Und wenn man die zusammenklebt, diese zwei Teile, erhält man einen langen und komplexen Satz, den man dann nicht mehr so gut übersetzen kann.
Wenn man jetzt das anschaut, Vergleich zum Beispiel Google Translate, das übersetzt ja alles, was man anrührt, manchmal gut, manchmal schlecht. Und es fängt ja schon an, wenn man irgendwie nur einen halben Satz tippt hat, dann weiss es eigentlich schon. Das finde ich auch spannend. Wenn du dann weiter tippst, dann fängt es so korrigiert und bis dann am Schluss die endgültige Variante rauskommt. Wenn ihr das System vergleicht mit dem, was Google macht, wie würdet ihr da abschneiden? Weil das ist etwas, was auch viele Leute kennen, oder? Ja. Das ist dort, wo sie eigentlich mit dieser maschinellen Übersetzung so der Durchschnitts-Internet-Nutzer in Berührung kommt.
Wir schneiden bei der Übersetzung von Untertiteln deutlich besser ab, als wenn Untertitel von Google Translate übersetzt werden, weil unser System nur mit Untertiteln gefüttert wird und dadurch für Untertitel optimiert ist.
Das ist aber die Spezialisierung.
Die Spezialisierung macht einen großen Unterschied. Also nicht nur kleine Feinheiten, sondern einen großen Unterschied, einen deutlich feststellbaren Unterschied. Wir sind deutlich besser als Google Translate. Und das führt eben auch dazu, diese Erkenntnis führt auch dazu, dass viele Leute jetzt an spezifischen Übersetzungssystemen arbeiten für spezifische Anwendungen. Weil immer dann, wenn man ein System mit ganz bestimmten Texten füttert und diese Art von Texten wieder übersetzt, Recyclingverfahren, kriegt man bessere Ergebnisse heraus.
Und wenn man alles nimmt, dann ist klar, dass es einfach viel mehr verfälscht wird.
Ganz
dass
genau.
Es ein Satz aus einem ganz anderen Gebiet, die Übersetzung beeinflusst.
Genau.
Also das heisst, wir sind doch noch weit weg vom universellen Übersetzungssystem.
Vom universellen Übersetzungssystem, das alle Sachen gleichmäßig gut oder perfekt übersetzen kann, sind wir weit entfernt. Kann auch kein Mensch. Wäre ja viel besser als irgendein Mensch, weil auch sehr gute menschliche Übersetzer können nicht alles gleichermaßen gut übersetzen, sondern sind auch in einem bestimmten Bereich spezialisiert. Und da in diese Richtung arbeiten wir momentan. Wie können wir möglichst gut, möglichst effizient für bestimmte Bereiche, für bestimmte Anwendungsfelder Systeme optimieren?
Wie kann man das, also es gibt ja auch eben in Spezial- oder in gewissen Gebieten gibt es Gebiete, wo viele breitere Streuung haben an sprachlicher Vielfalt, an Terminologie, an vielleicht, wie sich verschiedene Autoren ausdrücken. Könnte man jetzt zum Beispiel einen Fachblog sagen, irgendein Blogger, der über Gadgets bloggt, über Smartphones oder so, könnte man so etwas... Ein Gadget-Blog oder so, wenn man da gäbe es wahrscheinlich auch viel Material, wenn man das würde füttern mit eurem System, mit so Inhalt, käme da auch schon, also ich sage jetzt mal ganz eben so Alltagstext, würde man da schon gute Resultate erzielen in so einem Bereich oder ist das immer noch so zu variantenreich?
Vermute, dass es sehr variantenreich ist. Haben wir nicht gemessen bisher, aber von alledem, was ich über diese Textsorte weiß, bis hin zu vielen Tippfehlern, die Leute machen, die dem System natürlich unbekannt sind,
Rätsel
aufgeben und die Sache sehr viel schwieriger machen. Man kann dann natürlich anfangen zu raten, welches Wort es denn vermutlich gewesen sein müsste. Aber diese Art von Texten sind prinzipiell schwieriger zu übersetzen. Gerade vor kurzem mit jemand, der sich dafür interessiert hat. Und es gibt natürlich auch wenig übersetztes Material in dem Bereich, das man als Trainingsmaterial nehmen könnte. Also die Leute schreiben ihre Blogs entweder in Deutsch oder in Englisch oder in Schweizerdeutsch oder in Französisch. Aber es ist ja niemand, der das im großen Stil dann in andere Sprachen human übersetzt.
Man klaut zwar viel, aber man übersetzt nicht eins zu eins.
Genau. Und von daher haben wir da nicht das Material, um für diese Textsorte spezifisch gute Übersetzungssysteme herzustellen.
Mhm. Theater, dort hat man ja auch so das Dialogiken oder das ohne Beschreibung, nur das, was Leute sagen. Taugt das etwas oder ist das auch zu weit weg vom von diesen kurzen Untertiteln?
Ja, habe ich bisher noch nicht mitgearbeitet mit der Textsorte. Könnte man sich aber
Shakespeare
vorstellen.
Shakespeare gäbe es auch viel übersetzt, die Sache.
Nein, nein, da sind wir natürlich wieder bei einer Kunstform, ja, die auch eine Kunstform bleiben muss. Das lebt ja davon, von den Nuancen, die auch der Übersetzer dort hineinbringt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da eine maschinelle Vorübersetzung wirklich nützlich wäre.
Aber jetzt sagen wir zum Beispiel einen Autor, der wahnsinnig viel geschrieben hat, ich denke an Stephen King, der hat ja wahnsinnig viele Bücher, die sind immer ellenlang, der hat so seinen ganz eigenen Stil. Würde das, oder ist das auch immer noch zweiter Weg von dieser Berechenbarkeit, wo man kann in den Griff bekommen kann? Oder von dieser zu sehr literarisch zu...
Ich vermute zu sehr literarisch, würde mich da nicht dran begeben. Wir haben viele Fachtexte, an denen wir noch arbeiten können, viele, viele Bereiche. Du hast eben schon erwähnt, also medizinische Texte, juristische Texte, alle möglichen technischen Dokumentationen. Das sind Sachen, an denen wir arbeiten und wo unser Schwerpunkt liegt, absolut.
Maschinelle Übersetzung hat das immer das Ziel, zu rationalisieren, einfach nur letztlich Geld sparen oder gibt es da auch noch andere Motive, so ein System einzusetzen?
Ja, es gibt natürlich immer das Motiv, dass man auch eine Vorübersetzung zunächst einmal schnell haben möchte, um überhaupt zu entscheiden, ob dieser Text interessant ist und ob der dann wirklich perfekt übersetzt werden muss. Innerhalb der Europäischen Union arbeiten Tausende von Beamten, die mit Texten in irgendeiner Sprache konfrontiert werden. Es kommt irgendein, ich sage jetzt mal, ein griechischer Text herein und der Sachbearbeiter muss entscheiden, ob dieser Text jetzt, ob dieser Antrag, ob er den weiter bearbeiten muss oder ob das an irgendjemand anders geht. Der übersetzt ihn einmal schnell nach Englisch, schaut, aha, es geht da und darum und dann wird entschieden, was weiter mit dem Text passiert. Also das ist sicher immer mal eine interessante Sache. Ich habe zum Beispiel letztem Jahr wollte ich ein Hotel buchen in Estland, da war die Webseite nur in Estnisch, verstehe ich nichts davon, übersetzt man mit Google Translate nach Deutsch und dann weiß man, aha, das Hotel liegt da und da hat die und die Preise, also Vorübersetzung zur Information.
Also es muss nicht perfekt sein, aber man weiß mehr, weder wenn man nichts wissen will.
Genau. Das ist bei anderen Schriftsystemen natürlich noch viel wichtiger, also Arabisch, Chinesisch, Kyrillisch, Griechisch, Schriftsysteme, wo man dann eine Übersetzung in das eigene Sprache, ein eigenes Schriftsystem bekommt, ist immer hilfreich. Geld sparen ist, Rationalisierung ist da ein wichtiger Punkt. Wir gehen mittlerweile aber auch davon aus, dass es gar nicht mehr genügend Übersetzer gäbe, Humanübersetzer gäbe, die alles perfekt übersetzen können, was man gerne übersetzt hätte. Das heißt, auch da gibt es einen Bereich, wo man sagt, ja, es ist dann erstmal ausreichend. Man denke an Krisenfälle zum Beispiel, wo schnell große Mengen von Informationen übersetzt werden müssen. Da hätte man gar nicht genügend Humanübersetzer, um das alles hinzukriegen. Und ansonsten gibt es im Bereich der Qualität noch ein Argument, dass man sagt, also Rationalisierung ist eine Sache, Steigerung der Konsistenz ist eine andere Sache. Das heißt, die Maschine übersetzt ja sehr gleichmäßig, also der gleiche Satz wird immer gleich übersetzt. Das ist in bestimmten Anwendungsfeldern ein Vorteil, dass man also ein bestimmtes Maschinenteil immer auf die gleiche Art und Weise übersetzt. Und das unterstützt die maschinelle Übersetzung auch.
Also so im Bereich Dokumentationen, technische Materialien für Unternehmen, wo Maschinen bauen, Benutzerhandbücher.
Benutzerhandbücher für Turbinen.
Und dann auch für die billigen ostasiatischen Gadgets, die dann meistens heute schon mit Google Translate übersetzen, dass sie vielleicht doch ein bisschen besser werden, genau, wenn sie mit so einem System übersetzt werden. Du hast gesagt, die EU, das maschinelle Übersetzung kommt ja auch zu einem grossen Teil von der europäischen Gemeinschaft. Das ist ja auch schon von Anfang an, haben die gesehen, sie haben das Problem, so viele beteiligte Länder, so viele verschiedene Sprachkombinationen, wenn das für alles Übersetzer braucht, werden, dann können sie das gar nicht bewältigen. Ist da, wie arbeiten die heute mit so einem System? Weißt du das? Sind die Alltag? Sind die in der EU normal?
Ja, kann man sagen. Die sind daran gewöhnt ja auch, wie du schon richtig gesagt hast, seit vielen Jahren damit zu arbeiten. Die regelbasierten Systeme, die in den 80er und 90er Jahren entstanden sind, haben ja eine relativ geringe Anzahl von Sprachpaaren dann abgedeckt. Ich weiß nicht mehr genau, aber so in der Größenordnung von 12 oder 15 Sprachpaaren. Das war damals schon nur ein Bruchteil von dem, was sie eigentlich gebraucht hätten. Jetzt, dadurch, dass es statistische maschinelle Übersetzungen gibt, gibt es eigentlich alle Sprachpaare in der Europäischen Union. Das heißt, in der Größenordnung von, ich glaube, 450 Sprachpaaren haben sie jetzt Systeme gebaut, die innerhalb der EU auch aufgerufen werden können. Das heißt, um das Beispiel nochmal zu nehmen, der zwei kleinsten Sprachen sind ja Maltesisch und Estnisch. Wenn jemand wirklich einen Text in Estnisch bekommt und möchte den in seine Muttersprache Maltesisch übersetzen, kann er das heute tun. Schnell und einfach. Das heißt, es gibt innerhalb der Europäischen Union für diese Zwecke jetzt sehr viele Übersetzungssysteme, auf die jeder zugreifen kann, für Vorübersetzungen. Und dann die professionellen Übersetzer innerhalb der EU, die arbeiten mit einer Kombination aus Translation Memory Systemen. Das sind die Systeme, die Übersetzungen abspeichern und nur die genau gleichen Übersetzungen wieder herausholen, und maschineller Übersetzung in Kombination. Wie weit da die Integration von Translation Memory und maschineller Übersetzung fortgeschritten ist, das weiß ich nicht genau. Denn die große Anzahl von Übersetzungssystemen, die es jetzt gibt, die ist erst seit wenigen Jahren verfügbar, seit 2 oder 3 Jahren.
Ah, das ist dann doch auch neu.
Das ist eine ganz neue Entwicklung, dass es so viele Sprachpaare unterstützt werden.
Dass man quasi vollständig geworden ist.
Dass man vollständig geworden ist. Und das beruht natürlich darauf, dass die EU alle ihre neuen Mitgliedsländer ja gezwungen hat, die gesamten EU-Gesetze in die jeweiligen Sprache zu übersetzen, bevor sie Mitglied wurden. Mhm. Das heißt, jedes dieser Länder musste zunächst mal in der Größenordnung von 15 Millionen Wörtern in Estnisch, Maltesisch, Rumänisch, Bulgarisch übersetzen.
Also das hätte man gar nicht geschafft ohne.
Ja doch, das ist alles
noch
human übersetzt worden. Aber jetzt ist dieses gesamte Regelwerk, die gesamten EU-Gesetze sind natürlich jetzt in all den Sprachen verfügbar und parallel übersetzt.
Das ist schreckliche Arbeit.
Haben viele Leute gutes Geld verdient, waren sehr glücklich, glaube ich. Also in Estland sind noch nie so viele Übersetzer reich geworden wie in den letzten 10 Jahren. Und jetzt ist aber dieses Material da, mit dem man eben Übersetzungssysteme trainieren kann. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Und das haben sich jetzt auch eben Forscher im Bereich maschinelle Übersetzung zunutze gemacht, um diese vielen Übersetzungssysteme herzustellen.
Mhm. Die Schweiz ist ja auch ein mehrsprachiges Land. Ist da auch auf Behördenebene, Regierungen, sind die auch interessiert daran? Oder findet die immer noch, die Schweiz ist überschaubar, das kann man alles von Hand machen?
Hab den Eindruck, dass das Interesse an maschineller Übersetzung in den Behörden noch nicht wirklich groß ist. Wir haben mal mit dem Kanton Graubünden gesprochen, eben wegen Deutsch und Rätoromanisch. Da waren wir nicht so daran interessiert. Wir sind auch ein bisschen in Kontakt mit der Bundeskanzlei, die Gesetzestexte redigieren und auch da und diese Gesetzestexte auch immer übersetzen von Deutsch nach Französisch und schließlich dann auch nach Italienisch. Auch da gibt es noch nicht so großes Interesse. Es ist natürlich bei Gesetzestexten, wenn man die schreibt, muss es ja sehr genau sein, muss ja wirklich auf Nuancen ankommen. Und da wird wirklich an einzelnen Formulierungen gefeilt. Wie weit man da mit einer maschinellen Vorübersetzung helfen kann, müsste man herausfinden. Bei vielen anderen Verlautbarungen könnte man sich das schon sehr viel eher vorstellen. Nein, wir sind also da noch nicht ins Geschäft gekommen mit den Behörden in Bern.
Vielleicht um so die Kurve zum Finale zu finden.
Ja.
Es tut sich ja einiges in diesem Bereich, haben wir gesagt. Auch eben die Leute gewöhnen sich auch mehr daran, also an die Informationssysteme, an Systeme, wo man mit der Maschine kommuniziert, ihre Fragen stellt und dann Antworten überkommt. Zum Beispiel Siri im iPhone von Apple ist das ein gutes Beispiel. Das passiert da ja auch an der Uni Zürich, dass man so Informationssysteme baut, wo man natürlich sprachliche Frage kann stellen. Ich hätte jetzt da unten können fragen, wo ist das Büro von Martin Volk, dass ich nicht hätte müssen, das erste Mal. Hat es da auch Fortschritt gegeben? Passiert da etwas in diesem Bereich? Oder ist das jetzt schon so in kommerziellen Bereich zu Apple abgewandert?
Wir haben den Schwerpunkt ein bisschen verlassen hier und haben diesen Schwerpunkt maschinelle Übersetzung gewählt. Wir arbeiten ansonsten auch noch im Bereich der Sentiment-Analyse, also der Analyse, ob ein Text positiv oder negativ über ein Produkt oder eine Organisation spricht. Das ist sehr populär geworden.
Die Marketing-Leute hätten das gerne, dass man da irgendwie so ein automatisiertes System über alle Blogs laufen lassen und dann sehen, jawohl, alle lieben uns oder nein, alle hassen uns.
Genau.
Und ja,
im Wahlkampf zum Beispiel wird das von den Parteien ja sehr gerne auch eingesetzt, um Woche für Woche zu schauen, sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, um uns in einem rosa-roten Licht erscheinen zu lassen, kommen die an bei den Leuten oder ist das eher kontraproduktiv? Und ja, da werden also Systeme im Bereich der Sentimentanalyse werden da wirklich eingesetzt bereits.
Wie funktioniert das technisch? Sucht man da einfach auf positiv, negativ besetzte Wörter?
Ja. Es ist ziemlich einfach gestrickt im Hintergrund bei vielen Systemen. Man hat große Listen von insbesondere Adjektiven, von denen man weiß, dass sie positiv sind, andere, von denen man weiß, dass sie negativ sind. Und man bestimmt auf deren Basis, ob ein Satz jetzt eine positive oder negative Aussage macht. Wobei man dann immer noch schauen muss, dass ja bestimmte Adjektive in bestimmten Kontexten positiv sind, in anderen Kontexten negativ sind. Also beispielsweise eine kalte Cola ist positiv und eine kalte Pizza ist negativ.
Kalte Dusche ebenso, ja.
Genau, kalte Dusche ebenso. Und das muss man miteinander verrechnen, da liegt die Kunst darin.
Und das ist aber erst so quasi positiv-negativ, aber ohne weitere Ausdifferenzierung, dass man könnte sagen, man findet uns jetzt nicht nur positiv, sondern auch noch cool oder irgendwie fortschrittlich oder so. Oder kann man dann da auch noch so ein bisschen mehr Stimmungen raus destillieren? Oder ist einfach man ist mal froh, wenn man sich die eine oder die andere
kann. Ich glaube, es ist momentan der Schwerpunkt liegt darin, wirklich zu sagen, das ist positiv oder negativ, also so eine binäre Entscheidung zu treffen, ist momentan der Stand der Kunst. Ansonsten wäre da der Manfred Klenner, Kollege, da der Ansprechpartner, wenn man da noch detaillierte Auskünfte braucht.
Wäre noch spannend. Also das ist ja auch, also das ist ja eben so die Menge an Informationen, da irgendetwas auch schnell rausziehen zu können. Also Informationen Retrieval, oder ich glaube, nennt man das. Geht das in die gleiche Stossrichtung oder ist das technisch gesehen etwas völlig anderes wieder? Oder ist das alles so ein bisschen, dreht sich das eine ideale Anwendung, wo man dann auch hingehen könnte und sagen, die liest jetzt 100 Millionen Sätze für mich und sagt mir dann die wichtigsten.
Auch momentan sehe ich schon noch, dass also einfach Informationsextraktion auf der einen Seite, die zur Fragebeantwortung dient, Stichwort Watson, der also auch Quizfragen beantworten kann, schnell beantworten kann, dass das eine Richtung ist. Und die andere Richtung ist ja wirklich stärker eine semantische Interpretation dann. Ist das, was gesagt wurde, positiv über ein Produkt? Ist es negativ über ein Produkt? Das kann man nicht an einzelnen Wörtern allein festmachen. Da muss man eben auch zum Beispiel Negation berücksichtigen. Das ist schon nochmal ein Spezialgebiet in diesem Bereich, das momentan sehr viel Forschungssachen generiert und ich denke auch sehr interessant ist für die Anwendung, die wir eben besprochen haben.
Merkt ihr das an der Uni Zürich, dass da auch ein Interesse geweckt wird und durch all die neuen Systeme? Also, auch wenn es damit wiederum um Spracherkennung, Sprachgenerierung geht. Also das hat ja inzwischen auch Einzug gehalten in die Wohnzimmer. Also in den Wohnzimmern hat man ja ganz viel so System neuerdings. Also Samsung hat irgendwelche Smart-TVs, die man kann per Sprache bedienen. Ich finde, es funktioniert grauenvoll, aber das ist nur so. Am Rand Kinect ist es so etwas von Microsoft, wo man nicht nur kann mit Gesten, sondern auch mit Sprachsteuerung. Siri, haben wir gesagt, die Sprachübersetzungen. Und eben, dass man da an einem Punkt ist, wo jetzt irgendwie auch so wie Zeit reif ist für neue Interfaces, neue vor zehn Jahren hat man noch gelacht über Spracherkennung, zumindest in der Öffentlichkeit oder auch um maschinelle Übersetzungen, haben wir immer müssen schauen, dass sie nicht euch blamiert oder so, weil gerade auch dann, dass dann eben die kommerziellen Produkte dazu geführt haben, dass man die ganze Disziplin dann ein bisschen lächerlich gefunden hat, wie die so schlecht funktioniert haben. Ist das so ganz allgemein aus deiner Sicht jetzt so ein bisschen auch ein bisschen ein Wendepunkt, wo vielleicht eure Disziplin auch besser dasteht in der Reputation, wo plötzlich mehr gefragt wird, wo man auch ernster nimmt?
Auf jeden Fall. Also ganz klar, wir haben dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal auch den Fall, dass wir ein Projekt haben, das rein industriegesponsert ist. Wo eine Firma auf uns zugekommen ist und sagt, wir möchten gerne ein maschinelles Übersetzungssystem, könnt ihr das für uns herstellen, für den und den Anwendungsbereich. Das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass diese Art von Technologie sich herumgesprochen hat, als nützlich erwiesen hat und dass Leute bereit sind, in diese Richtung zu investieren. Wir merken es uns auch leicht bei den Studentenzahlen. Die haben jetzt nicht sensationell zugenommen, aber wir haben doch 35 Leute jetzt pro Jahr eigentlich, die anfangen, Computerlinguistik zu studieren. Und das sind natürlich auch Leute, die in irgendeiner Form neugierig gemacht wurden auf die Verbindung von Sprache und Computer. Das kann sein, dass es Sprachlernsysteme waren, mit denen sie in Berührung gekommen sind. Das kann sein, dass sie über Google Translate gestolpert sind. Es kann sein, dass sie in irgendeinem anderen Bereich fanden, dass sie korpuslinguistische Untersuchungen gerne machen möchten und dass da das Interesse geweckt wurde. Also da sehen wir ein konstantes Interesse an unserem Fach und dass es insbesondere von den Industriepartnern ganz anders ernst genommen wird.
Wir haben 2012 das Turing-Jahr. Ich kann mich erinnern, das spielt ja im künstliche Intelligenz, Turing-Maschine. Das ist so ein bisschen ein Thema im Studium. Wie schätzt du da? Alan Turing hat ja behauptet, 2000 gibt es die Maschine, wo sind Turing-Tests bestehen, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ist das ein Mensch, ist das eine Maschine. Das ist jetzt nicht ganz so gewesen, aber es gibt ja doch auch Fortschritt in die Richtung. Wie würdest du das jetzt so im ganz weitesten Sinn, so, wenn man da auch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, oder das... Seit dem Anfang, seit Turing 1936 bis heute, wo stehen wir da mit all dem, was wir heute können, was wir noch nicht könnt?
Also ich bin insbesondere darüber überrascht und auch beeindruckt, was wir an Informationsquellen mittlerweile integrieren können. Und Watson habe ich eben angesprochen, der ja eine
Das IBM-System,
das im Jeopardy-Wettbewerb besser abgeschnitten hat als die menschlichen Teilnehmer. Und das beruht darauf, dass beispielsweise die gesamte Englischsprache Wikipedia im Hintergrund in einzelne Relationsblöcke zerschnitten und verfügbar gemacht wurde. Aber auch Siri ist ein schönes Beispiel dafür, wo also große Mengen von Wissen im Hintergrund aufbereitet wurden. Wolfram Alpha ist ein anderes Beispiel, wo Informationssysteme mit großen Mengen von Informationen im Hintergrund gefüttert werden und dann plötzlich intelligent werden.
Cleverbot kann man auch noch nennen. Das ist so ein Dialogsystem, wo einfach ganz viele, glaube ich, 65 Millionen Konversationen gespeichert hat und die dann auch auswertet für weitere Dialoge. Und da gibt es Leute, also da hat es also die Untersuchung gegeben, wo dann am Schluss mehr als 50% der Leute gemeint haben, jawohl, das ist ein Mensch oder zumindest vielleicht ein bisschen komischer Mensch, aber zumindest der reagiert auf das. Was ich sage, der Ray Kurzweil, der sagt ja, der prognostiziert Singularität, das ist dann, wenn eine Maschine so schnell kann rechnen, so gut alles kann emulieren, dass wir sie für intelligent halten. Und das passiert, ich weiß jetzt nicht genau, 2020 oder 2025 nach seiner Prognose. Würdest du das unterschreiben oder wärst du da noch so ein bisschen skeptischer und würdest dich auch nicht so auf ein genaues Datum auf Test rauslassen?
Also mir erscheint das Datum 2025 durchaus realistisch, wenn man jetzt sieht, was sich in den letzten Jahren insbesondere in diesem Bereich getan hat und was da an Wissen akkumuliert wurde, was da an Wissen mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren auch optimiert und verwendbar gemacht wurde. Also scheint mir durchaus realistisch.
Also es wird auch spannender eigentlich, kann man das sagen, dass man da in einer sehr spannenden Phase ist für dich jetzt und deine Forschung.
Ganz klar, also der Bereich der maschinellen Übersetzung aus meiner Sicht war noch nie so spannend wie heute, wo wir insbesondere, wiederhole es nochmal, mit vielen Sprachen arbeiten können. Das macht es für mich absolut faszinierend. Früher, das war immer so mühsam, so ein Schritt nach dem anderen, von Deutsch nach Englisch. Und wenn man dann gedacht hat, oh, man könnte das jetzt auch mal von Englisch nach Schwedisch machen, musste man mehr oder weniger von vorne anfangen. Und jetzt mit den Verfahren, die wir haben, können wir sagen, okay, und wir testen das heute für Deutsch-Englisch aus und morgen für Englisch-Schwedisch und übermorgen für Französisch-Italienisch. Mhm. Und das finde ich absolut faszinierend.
Habe ich noch irgendetwas vergessen zu fragen? Etwas, was noch ganz wichtig wäre, was du noch möchtest in die Runde werfen?
Nein, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir angesprochen. Vielleicht möchte ich noch auf eine so wichtige Erkenntnis für mich zu sprechen kommen im Bereich der Übersetzung. Und zwar, was ist eigentlich der Kern dessen, dass wir heute statistische maschinelle Übersetzungen bauen können? Wir haben gesagt, also große Mengen von Texten liegen maschinenlesbar vor. Ja, das ist sicher wichtig. Aber der eigentliche Kniff, der uns erlaubt, diese Übersetzungssysteme zu bauen, ist der, dass wir wirklich automatisch berechnen können, dass ein Wort X in einer Sprache mit dem Wort Y in einer anderen Sprache zusammenhängt. Wir nennen das Wortalinierung. Ja. Und diese Entdeckung, dass man automatisch das berechnen kann, ohne ein Wörterbuch manuell aufbauen zu müssen, das ist eigentlich der Kern der ganzen statistischen maschinellen Übersetzung. Und das finde ich sehr faszinierend, dass so ein Kniff, wie man das herausbekommen hat, dass man automatisch berechnen kann, dass das Wort Haus im Deutschen dem Wort Maison im Französischen entspricht, aber auch noch anderen Wörtern mit Abstufung, zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen auch mit Bâtiment übersetzt werden kann. Das ist der Kern der statistischen maschinellen Übersetzung und das hat uns dieses Verfahren, das wir dazu benutzen, dieses statistische Verfahren, das hat uns wirklich weitergebracht.
Und ist das da passiert, der Durchbruch?
Nein, das ist nicht unsere eigene Entwicklung, sondern das ist eine Entwicklung, die zum Beispiel an der RWTH in Aachen passiert sind, die in Edinburgh passiert sind und die in Amerika. Also es ist nicht wirklich eine Gruppe, aber so ein Kreis von Leuten, die das entwickelt haben und die das implementiert haben und die Implementation gratis und frei verfügbar gemacht haben, sodass alle das ausprobieren konnten. Das hat dazu geführt, dass wirklich jetzt so viele Leute sich damit beschäftigen.
Aber eben kann man sagen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Forschungsstätten, die ist, glaube ich, schon seit jeher eigentlich wirklich gut gewesen.
Die ist seit jeher gut gewesen, aber sie ist insbesondere auch durch die Europäische Union nochmal sehr, sehr stark gefördert worden in den letzten 10 Jahren. Das darf man nicht vergessen, was also die europäischen Projekte für einen Effekt haben für die Zusammenarbeit der Forschungsgruppen innerhalb der EU. Das ist enorm.
Und da hat man aber auch als Forscher in der Schweiz die Möglichkeit, daran zu partizipieren, auch wenn man bei der EU nicht dabei sind. Oder gibt es da Hinderungsgründe?
Es gibt ab und zu kleine Hinderungsgründe, aber im Großen und Ganzen können wir damit zufrieden sein, wie die Schweiz in die europäischen Forschungsprogramme integriert ist.
Martin Volk, ganz herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Und damit hat es uns die Sprache verschlagen. Wir sind am Ende dieser Sendung. In einer Woche geht es um Roboter. Der Raul Röne-Melzer erzählt uns mehr von denen und was die so können und machen und so. Für Reaktionen zu dieser Sendung von heute Abend oder für allgemeine Rückmeldungen braucht ihr bitte unsere Adresse digital@stadtfilter.ch. Benutzt die Adressen auch für Themenwünsche, für Lob, Tadel und Fragen an Kummerbox Live. Ich wünsche euch allen noch einen ganz wunderbaren Sommerabend und sage Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Hebt euch Sorge.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.